Hey, mein Name ist Laura, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich, dich beim Podcast Diagnosefrau begrüßen zu dürfen. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich dir einen kleinen Einblick geben, was dich in Zukunft hier erwartet. Der Podcast richtet sich an alle Menstruierenden, die mit typischen Problemchen wie PMS, Heißhunger, Stimmungsschwankungen oder Hautproblemen zu kämpfen haben. Ich spreche dazu mit ExpertInnen und Betroffenen über verschiedene Themen. Durch die Interviews möchte ich dir zeigen, du bist einzigartig, aber nicht alleine. Hier mal ein kleiner Einblick in die kommenden Themen. Wir sprechen über vegane Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch, Sexualität und Libido, Pille absetzen, Achtsamkeit, Periodenverlust, Verdauungsbeschwerden, Endometriose und die Menopause. Die Episoden sind je nach Thema zwischen 20 und 60 Minuten lang und mir ist es ganz besonders wichtig, dass die Gespräche locker sind, als würdest du mit FreundInnen darüber sprechen. Du hast außerdem immer die Möglichkeit, mir über Instagram deine Fragen zu stellen und ich versuche sie gemeinsam mit meinen GästInnen bestmöglich zu beantworten. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du übrigens in den Episodenbeschreibungen. Ich und das gesamte Eva-Monda-Team wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Podcast und freuen uns über dein Feedback. Wir alle haben durch unsere Sozialisation bestimmte Geschlechterstereotype im Kopf, die uns oft gar nicht bewusst sind. Solche unbewussten Stereotypen zu erkennen und vermeiden ist auch nicht immer ganz einfach. Ich als Moderatorin versuche, alle Geschlechter zu berücksichtigen. Und selbst wenn es mir nicht immer gelingt, schließe ich keinesfalls jemanden damit aus. Das gilt übrigens auch für alle InterviewgästInnen. Hi Lisa, ich begrüße dich hier im Podcast Diagnose Frau. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über deine Erfahrungen zum Thema unerfüllter Kinderwunsch zu sprechen. Und bevor wir jetzt mit der ganzen Thematik einsteigen, bitte ich dich, dich mal kurz vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht sogar schon kennen über den Eva-Monda-Kanal bei Instagram, denn da warst du ja schon als Expertin. Erzähl jetzt einfach mal, was du sonst noch so machst und wer du bist.
Ja, erstmal hallo liebe Laura und hallo liebe Hörer. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lisa, ich bin 26 Jahre jung, bin Sexualpädagogin und arbeite tagsüber im Kindergarten und am Wochenende bin ich als Toy-Party-Beraterin unterwegs. Also wie die Partys, auf denen man sonst so Dosen kaufen kann, verkaufe ich sozusagen Produkte, die das Sexleben ein bisschen anregender machen können.
Ja, interessant. Sehr guter Mix. Und ich finde auch, dass man hat auch gemerkt in deinen Expertinnen-Interviews, dass du da super locker drüber redest. Und es ist ja bei vielen immer noch ein Tabuthema. Ich finde, muss es nicht sein. Aber ich finde es toll, dass du da nochmal drüber aufklärst und zeigst, hey, das betrifft jede und jeden. Und warum sollte man da nicht drüber sprechen? Weil es gibt sehr viel Bedarf, darüber zu sprechen. Und wenn man mit jemandem drüber spricht und merkt dann so, irgendwie ist ein bisschen verkrampft, aber die Person wird sich schon freuen darüber, mit mir jetzt irgendwie zu kommunizieren. Finde ich gut, dass du das schon mal machst und jetzt heute auch in dieser Podcast-Episode über deine Erfahrungen sprichst zu einem Thema, das ja auch sehr tabuisiert ist, meiner Meinung nach. Ja. Und man das im Umfeld eigentlich gar nicht hört. Ich habe das jetzt nur in der Familie mal mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr Frauen betrifft, als man denkt. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und das betrifft dich ja auch.
Genau. Also ich rede auch über dieses Thema sehr, sehr offen, auch mit meinen FreundInnen und mit meinen KollegInnen. Denn ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, da offen drüber zu sprechen. Und umso mehr Menschen ich davon erzähle, umso mehr Menschen reagieren auch mit ganz, ganz viel Verständnis und Mitgefühl und sagen, hey, so ging es mir auch schon oder so geht es mir jetzt gerade oder ich kenne da jemanden, vielleicht hast du Lust, dich mit demjenigen auszutauschen. Also es betrifft schon eine ganze Menge Leute und wenn man selber damit sehr offen umgeht, dann merkt man auch, dass es wirklich ganz, ganz, ganz viele betrifft und kann es so ein bisschen aus denen herauskitzeln. Ja, ich habe auch immer ein bisschen die Angst davor, dass die Reaktion von den anderen Menschen dann ein bisschen komisch sind, weil ich bin ja erst 26. In unserer heutigen Zeit ist es ja grundsätzlich so, dass der erste Satz dann ist, ja, aber du hast ja noch Zeit und ihr seid ja noch so jung. Und ja, also für mich beschäftigt mein Kinderwunsch tatsächlich schon seit ich 23 bin. Also es sind jetzt für mich schon 3 Jahre. Und ich werde auch immer wieder gefragt, seit wann wünschst du dir das denn? Und ich denke nicht, dass ich jetzt sagen kann, das war der 29. August 2000, weil es ist ja nicht so, es ist ja ein Prozess, der da passiert. Und für mich war es immer so, dass meine Mama hat mich bekommen, als sie 23 war. Wie alt war deine Mama?
Die war 31, aber das lag vor allem daran, dass es bei denen 8 Jahre gedauert hat. Also
Oh,
ich kann da
weia.
wirklich aus, also nicht ich selbst aus Erfahrung, aber das, was mir erzählt wurde, es war nicht so, dass die jetzt dauernd probiert haben, ein Kind zu bekommen, aber am Anfang so ein bisschen, also die war ja da auch dann 23 wie du. Und das war am Anfang, ja, wir könnten es ja so langsam mal versuchen und so nach der Hochzeit und allem. Und dann irgendwann wurde das Ganze ernster und dann hat es nicht so wirklich geklappt. Und deshalb bin ich da auch sehr geprägt von dem Thema, weil ich natürlich auch irgendwie Angst habe, dass es bei mir auch so sein wird. Und ich bin jetzt 27, werde demnächst 28. Das ist dann auch noch mal jetzt gerade in der neuen Beziehung wieder und so, ne, dann geht das ja auch nicht innerhalb von ein paar Monaten. Und dann jetzt zu denken, oh, dann bin ich vielleicht 29, ich weiß auch nicht, 30, vielleicht klappt es dann nicht. Aber ich kann voll verstehen, dass du jetzt sagst, du warst zwar erst 23, aber wann man diesen Kinderwunsch hat, ist ja vollkommen egal. Es gibt ja manche, die haben mit 20 schon den Kinderwunsch. Andere sagen, ich fange erst mit 30, 35 an, weil ich mir vorher gar nicht vorstellen kann, mein Leben Kindern zu widmen. Deshalb kann ich das voll verstehen und auch Reaktionen aus dem Umfeld natürlich irgendwie verstehen, weil es ja mittlerweile so ist, ja, dass man erst so Mitte 20 so richtig im Berufsleben ist. Bei dir war es ja wahrscheinlich schon früher, aber ich kenne das jetzt von mir, vom Studium. Also ich bin erst seit einem Jahr mit dem Studium fertig und hatte mir jetzt vorher nicht vorstellen können, Kinder zu kriegen, ne? Aber wenn du sagst, dass deine Mutter auch schon relativ früh dich bekommen hat, ist es dann bei dir so gewesen, dass du auch das so, also dass es bei dir so eine Wunschvorstellung war, auch mit 23 dann ein Kind zu bekommen?
Genau, also ich habe mich auch immer verstanden gefühlt. Meine Mutti ist dadurch, dass sie halt mich mit 23 bekommen hat, nur 23 Jahre älter als ich. Und es war immer ziemlich, ziemlich cool, weil wenn meine Mutti mich abgeholt hat von irgendwelchen Partys, als ich als Jugendliche dann schon feiern gegangen bin und so, das war immer so, die haben sich gefreut, wenn meine Mom kam, weil die auch eine total coole Socke ist. Und ja, klar kann man immer jung bleiben, egal wie alt man ist, ne? Also Alter ist überhaupt kein. Also ich finde es nicht schlimm, wenn man erst mit 35 denkt, ach ja, ich habe jetzt doch noch einen Kinderwunsch. Sondern für mich war es einfach nur die Wunschvorstellung. Ich wollte immer so sein, dass es auch cool ist, wenn ich dann mein Kind abhole von der Party oder ich auch noch so jung und cool sein kann. Aber tatsächlich hat entspannt und cool sein nichts mit dem eigentlich biologischen Alter zu tun, sondern mit dem, was sich so im Kopf abspielt und wie man sich fühlt. Genau, und deswegen habe ich mir das so auch gewünscht. Aber als ich mit 23 gesagt habe, so, ich setze jetzt die Pille ab, für mich wäre das jetzt okay, wenn ich jetzt schwanger werden würde. Ist es natürlich auch so, dass zu einer Schwangerschaft immer zwei Leute dazugehören, ne? Mein Partner hat auch studiert. Ich habe nicht studiert. Ich habe meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und habe ja dann noch so Fort- und Bildung gemacht, Sexualpädagogik, Kinderschutz und so weiter. Und dadurch, dass mein Freund halt auch erst irgendwie zu Ende studieren wollte, und dann waren es immer wieder so Ziele, die man sich gesteckt hat. So, ja, ich möchte noch das und das erreichen, bevor wir dann anfangen, nicht mehr zu verhüten. Also das sind dann immer so, man hat sich dann immer so kleine Ziele gesetzt und das irgendwie noch rausgezögert. Und tatsächlich waren es bei ihm dann die äußeren Einflüsse, nämlich dass alle anderen um uns herum schon Eltern geworden sind oder gerade schwanger sind oder eben auch einen großen Kinderwunsch haben, die ihn dann auch dazu gebracht haben zu sagen, ja, also ich wäre jetzt auch soweit. Und wenn beide bereit sind, dann ist es eigentlich erst sinnvoll, damit anzufangen, weil ich denke, dass nichts schlimmer wäre, als den Partner oder die Partnerin in eine Rolle zu drängen, für die sie überhaupt nicht oder für die er überhaupt nicht bereit ist, ne?
Ja, voll. Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob denn dein Partner oder also dein Freund oder dein Mann da auch schon so in dem Thema drin war oder ob der Wunsch eher von dir auskam. Aber ja, wie du gesagt hast, da gehören zwei Menschen dazu und man kann ja jetzt, also ich meine, klar, die Frauen haben ja, wenn jetzt zum Beispiel die Pille eingenommen wird oder so, haben die Frauen ja eher das Zepter in der Hand. Wenn jetzt mit einem Kondom verhütet wird, dann gut, es wäre richtig asozial, wenn der Mann dann irgendwie ein Loch reinmachen würde oder was auch immer. Aber je nachdem, ist ja egal von welchen Seiten, finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass man darüber spricht und nicht einfach so,
Ja.
ups, ja, bin schwanger übrigens.
Ja, natürlich passiert es auch, ne? Also so im
Klar.
Eifer des Gefechts passiert es auch. Man kann auch vom Lusttropfen schwanger werden. Und ich habe in meinem Umfeld schon oft erlebt, dass meine FreundInnen feststellen mussten, dass Rausziehen nicht die beste Verhütungsmethode ist. Deswegen, das passiert einfach. Es passiert tatsächlich viel mehr Menschen, als man eigentlich so glauben mag. Aber dafür gibt es auch viel mehr Paare, die gerne ein Kind haben möchten, aber bei denen es nicht so schnell klappt, wie man sich das eben vorstellt. Bei uns ist der Kinderwunsch jetzt ein Jahr unerfüllt. Irgendwie ist es grundsätzlich immer irgendwie ein bisschen schmerzhaft und man ist auch traurig, also während des ganzen Zyklus schwingen da so verschiedene Gefühle mit, ne? Also der Zyklus beginnt ja mit der Periode. Also wenn du deine Tage bekommst, deine Menstruationsblutung, das ist ja Zyklustag 1. Da startest du in einen neuen Zyklus. Und dann sind es ja verschiedene Phasen, die du da so durchlebst, ne? Dann hat man als erstes die Follikelphase und in der bin ich immer so tierisch entspannt und denke mir so, ja, diesen Monat wird es klappen, alles wird gut, alles ist super. Und ich werde mich auch diesen Monat nicht so verrückt machen. Und dann kommt eben der Eisprung. Und um die Tage rum sollte man möglichst viel Geschlechtsverkehr haben. Es gibt da verschiedene Theorien, verschiedene Ärzte sagen auch verschiedene Sachen. Es gibt Leute, die sagen, möglichst 2 bis 3 Tage vorm Eisprung Sex haben. Dann gibt es wieder so Sa Leute, die sagen, wir haben den ganzen Zyklus über alle 2 Tage Sex, weil dann die Spermienqualität besonders gut ist. Aber es ist eben von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne? Man kann ja seinen Eisprung ganz genau bestimmen, indem man einen Ovulationstest macht. Es gibt verschiedene Methoden, ne? Es gibt ja NFP, man kann seinen Gebärmutterhals abtasten, man kann seine Temperatur messen. Ich habe mich tatsächlich für Ovulationstests entschieden, weil das für mich sich am einfachsten herauskristallisiert hat und weil all meine Freundinnen das gemacht haben und ich das sozusagen ja von denen so mir abgeguckt habe. Da die ja alle da jetzt schon schwanger sind, habe ich dann auch ein paar Ovulationstests geschenkt bekommen, die noch übrig waren. Und genau, dann testet man eben während der Follikelphase und dann hat man irgendwann auf diesem kleinen Teststreifen 2 Streifen und man weiß, okay, in den nächsten 24 Stunden passiert der Eisprung. Eigentlich merkt man es auch, also es gibt Frauen, die es merken. Es
Ja,
gibt
ist bei
aber
mir auch
auch,
so.
ja, es gibt aber auch immer welche, die sagen, ey, ich habe keine Ahnung, wann das passiert oder die da überhaupt nicht so empfindsam sind oder einfach noch nicht das so wahrgenommen haben, ihren Körper noch nicht so kennengelernt haben. Also du spürst auch deinen Eisprung.
Ja, und das Witzige ist, ich spüre immer, auf welcher Seite der ist. Und vor kurzem hatte ich auf beiden Seiten. Und dann dachte ich auch so, hätte ich vielleicht sogar Zwillinge jetzt bekommen können.
Aber das wären dann
Ja.
zweieiig geworden. Ey,
Ja,
verrückt.
genau.
Ja, ich merke das
Ja.
auch immer richtig doll. Aber erst seitdem ich mich richtig mit dem Thema beschäftigt habe, ne? Also ich bin da mittlerweile wirklich richtig drin in diesem Thema. Und wenn die Phase um den Eisprung ist, bin ich auch immer noch sehr entspannt. Und danach kommt dann die Lutealphase. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe es noch nie jemanden hören sagen, immer nur gelesen. Und in der bin ich immer furchtbar gestresst, weil es sind einfach dann so 10 Tage nach dem Eisprung, die du warten musst, bis du einen Schwangerschaftstest machen kannst. Und dann bin ich schon immer so, dass ich in meinem Kalender gucke, okay, an dem und dem Datum kann ich einen Test machen und hoffentlich hat es diesmal geklappt. Und man ist dann total aufgeregt. Und da gibt es dann immer wieder Menschen, die zu mir sagen, ja, entspann dich doch mal. Aber ich kann ganz schlecht entspannt bleiben, wenn es darum geht.
Ja, verstehe ich.
Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mich da gut mit meiner Familie connected und auch ausgetauscht. Und meine Mom ist tatsächlich direkt schwanger geworden. Also
okay,
es hat
krass.
Sofort geklappt. Aber in der Familie väterlicherseits gab es tatsächlich auch so einige Problemchen. Da hat es auch nicht sofort geklappt. Und die haben natürlich ganz, ganz, ganz viel Verständnis für mich.
Ja, ich denke, wenn man das selbst schon durchgemacht hat, dann kann man das auch nachvollziehen. Und ich finde, klar, in dem Thema auf jeden Fall, aber es ist auch immer irgendwie so ein bisschen, ja, du hast leicht reden, wenn jemand sagt, jetzt stress dich doch mal nicht so, es wird schon klappen, dann denke ich mir, nee, ich stress mich jetzt aber, weil die Situation so kacke ist für mich.
Ja.
Und es ist, du kannst da gerade einfach nicht mitreden, es sei denn, man hatte selbst die Erfahrung und dann sagt man mit Sicherheit nicht, stress dich jetzt mal weniger. Und ich denke, wenn man sich da reinversetzen kann, dann versteht man das total. Aber selbst wenn man sich nicht hereinversetzen kann, dann braucht man ja auch nicht zu sagen, jetzt stress dich mal einfach nicht, ne? Also das finde ich immer so die, ja, ich würde jetzt nicht sagen die dümmste Reaktion, aber eine ziemlich unpassende Reaktion darauf.
Ja, ich versuche immer in dem Moment zu verstehen, derjenige oder diejenige, die sowas zu mir sagt, möchte doch eigentlich nur, dass ich mich entspanne. Und die
ja,
meint es
klar.
ja auch ernst. Sie wollen mir einfach nur helfen und sagen, hey, Lisa, ganz entspannt, wird alles gut. Und man ist aber dann in so einem Strudel. Und ich hatte auch vor 2 Tagen gab es so einen Moment, da hat mir auch jemand erzählt, er ist schwanger. Und dann habe ich mich umgedreht und habe zu meiner Freundin gesagt, ey, wenn ich noch eine glückliche Schwangere sehe, muss ich kotzen.
Ja,
das ist auch
ich.
So eine Gefühle hat man dann auch, ne? Ja, aber ich habe auch schon versucht, nach den Ursachen zu forschen, wieso, weshalb, warum ist es jetzt gerade so? Denn es gibt auch Studien, die belegen, dass nach 6 Monaten ist die Chance, dass man schwanger ist, wenn man sich auch wirklich darauf konzentriert, seinen Körper kennt, Eisprung und so weiter, bei über 80%. Also denke ich mir immer so, eigentlich müsste das doch schon mindestens 2-mal geklappt haben. Aber ja, ich habe Hashimoto, also eine Schilddrüsenunterfunktion mit Autoimmunerkrankung sozusagen, also eine dauerhafte Entzündung der Schilddrüse und habe mich da auch nochmal komplett untersuchen lassen. Da ist es dann ganz wichtig, dass der TSH-Wert und T3 und T4 im Blut nochmal untersucht wird, denn die Schilddrüse muss wirklich richtig gut eingestellt werden, um schwanger zu werden. Das ist aber nur meine laienhafte Meinung dazu. Ich bin natürlich keine Ärztin. Ich bin eben nur jemand, der sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat, weil er sich sehr gerne ein Kind wünscht, ne?
Ja.
Ja.
Aber macht ja auch Sinn, ne? Da geht es ja auch um Hormone. Also ich denke, dass generell nicht schlecht ist, wenn der Hormonhaushalt in Balance ist. Egal, ob das jetzt Geschlechtshormone sind oder Schilddrüsenhormone oder sonstige Hormone. Also ich kenne mich auch nicht 100% mit dem Thema aus, weil ich mich noch nicht ganz so beschäftigt habe. Aber es macht für mich Sinn.
Ja, es gibt natürlich auch immer noch Übergewicht. Übergewicht ist auch ein großes Thema. Dafür, dass ich nicht mal 1,60 groß bin, habe ich in vergangenen Jahren ziemlich viel gewogen. Hängt alles damit zusammen, dass ich eben auch eine Schilddrüsenerkrankung habe und dass ich super gerne nasche und sehr gerne esse. Und ein wirklicher Couch-Potato war in meinem früheren Leben. Aber da hat auch mein Frauenarzt mir klipp und klar gesagt, als ich sagte, wir werden jetzt nicht mehr verhüten, hat er gesagt, also Frau Kübeck, wäre super, wenn Sie 20 Kilo abnehmen würden.
Okay, das ist
Finde
eine
ich gut, finde ich gut. Ich brauche so eine Ansage. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das habe ich ihm auch direkt gesagt. Ich bin bei einem Frauenarzt, keiner Ärztin. Habe ich mir auch ganz bewusst so ausgesucht, weil ich mir wirklich da so ganz klare Ansagen gewünscht habe. Und das habe ich auch klar kommuniziert. Natürlich hätte ich auch von einer Frau klare Ansagen bekommen können. Aber ja, das hat sich einfach so ergeben dann in dem Moment. Genau, dann habe ich 20 Kilo abgenommen und dann haben wir gestartet. nicht mehr zu verhüten. Und jetzt wird es die Herausforderung. Ich sollte wahrscheinlich noch mal ein bisschen so 15 Kilo abnehmen. Ist noch mal eine Hausnummer, die ich so ein bisschen vor mir habe. Aber es ist ja auch für meinen ganzen Körper gut. Es ist ja nicht nur für den Kinderwunsch gut, sondern es ist ja auch grundsätzlich gut, wenn ich jetzt nicht unbedingt Übergewicht habe, ne? Und für nicht mal 1,60 wiege ich einfach viel zu viel aktuell. Also ich gehe damit auch super offen um. Ich wiege halt 88,5 Kilo und habe halt 20 Kilo abgenommen. Also ich habe mal über 100 Kilo gewogen. Und 20 Kilo zu schaffen war hart, aber hat sich gelohnt und jetzt schaffe ich auch noch mal
Respekt an
mindestens
dieser
den.
Stelle. Also wirklich, ich habe vor sowas immer total Respekt. Ich hatte Gott sei Dank noch nie Probleme gehabt. Ich hatte jetzt vor kurzem 10 Kilo zugenommen, was natürlich bei meinem Gewicht eher gut statt schlecht war. Aber ich dachte auch so, ja, vielleicht so 2, 3 Kilo nochmal abnehmen, weil ich mich auch leicht unwohl gefühlt habe und dann einfach auch Sport machen wollte. Aber selbst das ist mir so schwer gefallen. Deshalb, ich habe Respekt vor allen, die so viel abnehmen. Also ich kann mir es gar nicht vorstellen, was das für eine Disziplin sein muss. Also ja, sehr, sehr gut.
Also, ich habe auch wirklich nicht besonders gute Disziplin. Ich habe einfach nur einen großartigen Partner, der mich immer wieder motiviert hat und der nicht möchte, dass ich abnehme, weil er mich nicht schön findet oder sexy oder so, sondern der einfach gesagt hat: Hey, komm, für die Gesundheit und wir schaffen das zusammen. Und ja, wir sind ganz, ganz viel zusammen draußen auch unterwegs gewesen. Da ist der Vorteil eben, dass ich zwei Hunde habe, die aktuell mein Kinderersatz sind, sozusagen, mit denen ich sehr viel Zeit an der frischen Luft verbringe und mich eben draußen bewege. Ja, und ja, das ist schon gut und ich fühle mich auch natürlich viel besser. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen abnehme, dann fühle ich mich noch ein bisschen besser und dann wird schon alles gut werden. Genau, andere Gründe dafür, dass man nicht schwanger wird, können natürlich auch Erkrankungen sein. Es gibt zum Beispiel das PCO-Syndrom. Es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt Leute, die Eileiter haben, die nicht durchlässig sind. Es gibt wirklich viele, viele, viele Sachen, von denen ich auch schon gelesen habe, wo ich dachte, oh Gott, vielleicht habe ich es oder vielleicht habe ich es auch nicht. Und
Oftmals besser nicht googeln.
ja, ich weiß, ich weiß. Und ja, ich habe ein Hormonprofil erstellen lassen von der Ärztin meines Vertrauens. Die hat gesagt, es ist alles super, es ist alles cool, PCO ist ausgeschlossen, also PCO-Syndrom. Und deswegen werden wir jetzt einfach fleißig weiter probieren. Wir haben den Gang ins Kinderwunschzentrum, sind wir noch nicht gegangen, weil wir uns immer noch so ein bisschen durchgetastet haben durch die Sachen, die man eben so probieren kann, wie ich vorhin schon gesagt habe, alle 2 Tage Geschlechtsverkehr und so weiter. Dann gab es ja auch immer mal wieder Monate, in denen der Eisprung auf einen ganz ungünstigen Tag gefallen ist. Und wenn man jetzt bei Omas 80. Geburtstag ist, ist es auch nicht der schönste Zeitpunkt, um ein Kind zu zeugen, ne? Also,
Ja.
das waren dann auch einfach so ungünstige Momente, die es da gab.
Ja, okay. Aber habt ihr euch denn schon mal Gedanken gemacht, dass es vielleicht an deinem Partner auch liegen könnte? Oder wurde das ausgeschlossen?
Nee, tatsächlich haben wir das noch nicht untersuchen lassen, weil wir einfach, ja, man sagt ja halt immer so, man soll ein Jahr probieren. Und jetzt sind wir gerade so an der Schwelle zu, gehen wir jetzt ins Kinderwunschzentrum oder gehen wir nicht oder probieren wir noch einen Monat? Also, das sind jetzt wieder diese kleinen Ziele, die man so vor sich hinschiebt und sagt, ach komm, ja, einen Monat probieren wir noch. Wir haben ja auch nichts vor. Wir sind ja auch beide total entspannt und guck mal, der Eisprung fällt auf den und den Tag. Also, tatsächlich ist es ja auch irgendwann empfehlenswert, ab 30, ich glaube, es ist bei Männern ab 30, dass sie regelmäßig sich auch untersuchen lassen sollten. Und die 30 steht hier bald bei uns im Raum tatsächlich für meinen Partner. Und dann muss er ja sowieso zum Arzt gehen und sich durchchecken lassen oder möchte das auf jeden Fall machen. Und dann werden wir diese Untersuchung eben auch gleich mitmachen lassen. Es
Mhm.
gibt ja
Hab.
auch, Entschuldigung,
Nee, bitte red weiter.
es gibt ja auch so Nahrungsergänzungsmittel für Männer, bei denen ist es ja auch wichtig, dass die Folsäure zu sich nehmen und so weiter. Ich nehme jetzt schon bestimmt ein Jahr jeden Tag Folsäure und rotes Maca und was nicht noch alles, was eben auch förderlich dafür sein kann. Es gibt die dollsten Dinge, viele empfehlen auch Mönchspfeffer und so weiter. Also ja, da kann man sich wirklich komplett ausleben und wie so ein kleiner Rentner dann mit so einer Tablettendose morgens dastehen und sich die Nahrungsergänzungsmittel eben reinpfeifen. Und dadurch, dass wir uns halt auch pflanzlich ernähren, haben wir sowieso schon so eine Sachen wie Vitamin B12, Omega und so weiter, die wir sowieso zu uns nehmen. Deswegen wird die Tabletten tagsüber immer mehr. Ja.
Ja. Und wie wäre das jetzt für euch, wenn dein Partner, also wenn es an deinem Partner liegen würde, wenn er dich nicht befruchten könnte quasi? Habt ihr da schon überlegt, was ihr dann machen würdet?
Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel auch Männer, die haben im Hodensack zu viele Adern, also Krampfadern, und die erwärmen dann quasi die Spermien. Also es ist zu warm im Hodensack und deswegen sind die Spermien nicht von guter Qualität und sind deswegen nicht so gut darin, eine Eizelle zu befruchten. So eine Möglichkeiten gibt es natürlich. Sowas wird ja dann auch untersucht. Aber wenn es so sein sollte, dann werden wir uns auf jeden Fall beraten lassen. Dann, ja, also dann wird es eine Lösung geben, denke ich.
Also habt ihr euch auch dann Gedanken gemacht, wie das wäre für eine künstliche Befruchtung für dich?
Also über künstliche Befruchtung oder Adoption habe ich mir tatsächlich noch gar nicht so große Gedanken gemacht. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es so auf natürlichem Wege klappen kann. Aber wenn es dann soweit kommt und es wirklich eine künstliche Befruchtung werden sollte, da gibt es ja auch immer noch mal also Unterschiede zwischen den verschiedenen Methoden, dann wäre das auch total okay. Zum Thema Adoption müsste ich mir dann tatsächlich noch mal ganz intensiv Gedanken machen. Aber grundlegend arbeiten wir beide in sozialen Berufen und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lieb ich die Kinder im Kindergarten habe. Also das ist wirklich, ich bin da immer sehr emotional dabei und ich glaube, dass ich auch ein anderes Kind lieben, also ein Kind, das ich nicht geboren habe, lieben könnte. Also ich glaube, dass es natürlich auch eine Möglichkeit wäre, die aber aktuell noch in wirklich weiter Ferne für mich und für meinen Partner ist, ja.
Ja, ich habe auch schon öfter gehört von Paaren, die über eine Adoption nachgedacht haben, dass es gar nicht so einfach ist. Also da muss man super, super viele Kriterien erfüllen, was ich natürlich einerseits verstehen kann. Andererseits denke ich mir, viele Paare, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben und adoptieren möchten, ich kenne mich in dem Thema zu wenig aus, ich kann das auch zu wenig beurteilen, aber meiner Meinung nach sollten die Kriterien vielleicht nicht so extrem sein, sodass Kinder, die wirklich sonst im Waisenhaus, in Pflegefamilien leben, wirklich die Option hätten, eine eigene Familie zu haben, Eltern oder auch nur ein Elternteil, der das oder die das Kind lieben wird. Von daher, ich finde, es ist jetzt absolut eine legitime Überlegung. Ich meine, viele machen das ja auch, weil sie sagen, wir können theoretisch ein Kind bekommen, möchten aber grundsätzlich
Ja.
adoptieren, weil es eben schon super, super viele Kinder auf dieser Welt gibt, die es eben echt schlecht haben. Und wir möchten diesem Kind oder diesen Kindern eine Chance geben, ja, in einer schönen Familie aufzuwachsen. Ja, ich glaube, dass es auch so ein Tabuthema nochmal ist, ne? Also da könnte man wahrscheinlich eine eigene Episode
Ja.
drüber machen. Aber ja, ich denke, ich kann es voll verstehen, dass wenn ihr in Anführungszeichen erst ein Jahr am Testen seid, dass man da erstmal noch ein bisschen weitermachen möchte, bevor man entweder eine künstliche Befruchtung machen möchte. Und da kommt es ja natürlich drauf an, wenn es jetzt an deinem Partner liegt, ja. Aber wenn es an dir liegt, ist das ja auch nochmal eine andere Geschichte. Aber da jetzt erstmal auf natürliche Weise noch zu probieren, da spielt ja auch dann der emotionale Wert mit rein. Ne? Also ich meine, ob man jetzt Sex hat oder ob man sich auf dem Stuhl künstlich befruchten lässt, ja, das ist auch noch mal was ganz anderes.
Ja, es gibt ja da auch verschiedene Methoden. Ne? Also es gibt ja, ich weiß, ich kenne mich immer mit diesen Fachbegriffen gar nicht aus, verfolge aber natürlich auch so Kinderwunsch-Stories bei Instagram und so weiter. Da gibt es ja viele, die damit auch super offen umgehen. Ich habe ein bisschen Zeit dafür gebraucht, werde jetzt aber auch immer mal wieder Sachen zum Thema Kinderwunsch auf meinem Instagram-Account veröffentlichen. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, das Sperma des Partners aufbereiten zu lassen und sich dann quasi vom Frauenarzt direkt in die Gebärmutter oder vor die Gebärmutter mit einer Nadel, also mit einer Spritze reinspritzen lassen. Dann gibt es ja auch wieder, dass dir eine Eizelle entnommen wird, die mit dem Sperma deines Partners befruchtet wird und dann wieder eingesetzt wird. Ich glaube, das nennt man ICSI. Aber so tief drin bin ich in diesem künstlichen Befruchtungsthema noch nicht, weil ich ja immer noch auf der Spur bin, ich kriege das auf jeden Fall hin, ich kriege das mit Ernährung hin, ich kriege das mit Abnehmen hin, ich kriege meinen Körper in die Balance, dass er das macht, was er machen soll. Und da bin ich auch wirklich der hinkende Part in der Beziehung, weil mein Freund ist super sportlich, ernährt sich super gesund, also und nascht auch nicht so viel wie ich tatsächlich. und der macht so, ne? Der macht mal so Freitagnachmittag einen Triathlon, weil ihm gerade langweilig ist, ne?
Why not? Denk, kann man ja mal machen, so nebenbei.
Ich müsste mich übergeben, wenn ich 1 Kilometer rennen müsste. Und der macht es, der geht einfach 10 Kilometer aus Spaß laufen, um den Kopf frei zu bekommen. Und da mache ich mir ehrlich gesagt auch keine Sorgen, dass bei ihm da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, wenn es jetzt nicht irgendwie anatomisch bedingt ist oder so, weil er einfach einen viel gesünderen Lifestyle hat als ich. Ja, aber als Erzieherin isst man halt auch immer den ganzen Tag. Die Kinder essen auch immer und ja, ich kann dann auch immer nicht Nein sagen und ja.
Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es wirklich schön, wie du darüber denkst und jetzt nicht den Kopf hängen lässt. Natürlich, es ist so eine stressige Situation, wo man auf den Tag wartet, jetzt kann ich endlich diesen Test machen und wirklich hofft und bibbert und alles Mögliche. Ja, natürlich den Wunsch, der wird ja nie weggehen, bis es soweit ist. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, wie ihr das zusammen auch macht, dass du dann nicht alleine stehst. Weil ich finde es ganz wichtig, dass man auch von dem Partner oder der Partnerin, je nachdem, Unterstützung hat. Weil das ist ja, wenn man sich entschließt, ein Kind zu bekommen, ist ja meistens von, sind ja oftmals 2 Personen dann involviert. Deshalb, also wirklich schön. Und ich danke dir von Herzen, dass du hier deine Erfahrungen teilst über ein Thema, worüber wenige sprechen. Aber ich hoffe ja, dass in Zukunft das Thema mehr auf den Tisch kommt und mehr Frauen oder auch Männer sogar drüber sprechen. Also an dieser Stelle danke, Lisa. Und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Ich werde berichten. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, liebe Laura.
Ja, ach so, ich habe ganz vergessen. Du hast ja schon gesagt, dass du auf deinem Instagram-Kanal da jetzt öfter vielleicht drüber sprechen möchtest. Ich verlinke das selbstverständlich nochmal in der Podcast-Beschreibung, in der Episodenbeschreibung. Aber sag doch nochmal kurz, worüber man dich jetzt finden kann.
Genau, also ihr findet mich bei Instagram über den Namen Lisis Leben zusammengeschrieben und bitte nicht abschrecken lassen. Wenn ihr auf meinen Account klickt, dann müsst ihr bestätigen, dass ihr über 18 seid, denn ich spreche ganz offen über Themen wie Sex, Masturbation, okay, und Kinderwunsch natürlich. Deswegen muss man da draufklicken, dass man über 18 ist.
Okay, ja, gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das verwirrt vielleicht manche. Aber das ist gut, dass du es ansprichst. Das hatten wir auch schon überlegt, dass ein Thema Sexualität sein soll in diesem Podcast. Und da werde ich dich auch nochmal interviewen als absolute Expertin, als Sextherapeutin und ich freue mich da auch schon drauf. Und die Episode kommt wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten. Und bis dahin, ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann schon gute Neuigkeiten.
Ich hoffe, ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Ebenfalls.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.